Vom ersten Schritt bis zum Schlüssel in Ihrer Hand. Sinan Natscher ist das Fundament für Ihre Immobilienträume. Mit Erfahrung, Sorgfalt und Herz begleitet er Sie beim wichtigsten Kauf Ihres Lebens. Wort, Wert, Wohnen. Der Podcast für eine sichere Baufinanzierung.
Du hast ja immer, lieber Sinan, um direkt mal in diese Podcast-Folge einzusteigen, also deine Bekanntschaften, dein Netzwerk, deine Menschen, die du kennst, die man als Expertin und Experten bezeichnet werden können, scheinen unendlich. Weil ich komme ja immer hierher und denke, ja, so, jetzt mache ich mit den Sinan ein paar Podcasts und dann sagt er, du, ich habe ein paar Gäste eingeladen. Und dann sind wir hier und sitzen mit Gästen zusammen und überlegen uns ein Thema. Also du kennst schon viele, ne? Also so kann man schon sagen. Ich weiß, jetzt schwer zu beurteilen, aber...
Ja, jetzt sind wir wieder mich nicht aufs Podest stellen. Ne? Also,
ja.
Aber man muss natürlich sagen, zum einen kommt das durch die berufliche Tätigkeiten, sind manche Sachen einfach gegeben.
Ja.
Das sind dann glückliche Fügungen,
ja,
das ist das eine. Das nächste ist, dann wachsen teilweise natürlich Kontakte über die Zeit, wo du halt mit Menschen etwas länger zu tun hast, keine Frage. Aber ich bin tatsächlich... Ich formuliere mal gesegnet mit sehr guten Menschen um mich herum.
Ja.
Das muss ich klar sagen, weil wir haben die Anja mal präsentiert, Top-Maklerin, ne? Rasik, mit der beste Versicherungsspezialist, den ich je kennengelernt habe. Heute habe ich einen Top-Mann, was Anlageberatung angeht, mit einer sauguten Historie. Sorry für den Ausdruck, aber das ist so. und das ist alles nicht selbstverständlich. Und ich bin sehr glücklich, dass ich die alle habe.
Ja. Helge Schmidt ist da, lieber Helge. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen.
Und wenn du jetzt schon angefangen hast, kannst du auch weitermachen. Wenn der gar nicht schon.
Ja, ja. Also ich übernehme mal direkt.
Übernehme mal.
Also wolltest du kurz Pause machen?
Ja, ich mache mal kurz Pause durch. Ich fühle mich so ein bisschen, ich könnte mal einfach nur zuhören.
Ja, sehr gut. Okay, dann lass mich gerne mal ein paar einleitende Worte finden. Also wir fragen ja grundsätzlich, wenn wir einen Gast haben, was mir einfällt, wenn ich über diesen Menschen nachdenke im ersten Moment. Ne? Die ersten Gedanken sind... sehr professioneller Auftritt, empathisch und sehr strukturiert in seiner Vorgehensweise. Ne? Und das ist gerade für das Thema, was der Helge bedient, sehr gut, muss ich sagen.
Mach weiter. Gerade was das Thema mit Helge bedient?
Ja, also gerade was das Thema, was Helge bedient, da sind diese Eigenschaften, glaube ich, von meiner Seite, wenn ich das beurteilen darf, unglaublich wichtig, weil es einen hohen Detailgrad braucht, viel Ausbildung, viel Referenz, viel Historie. Das ist jetzt nicht etwas, wo man sagen kann, ich fange jetzt dieses Jahr mal damit an und nächstes Jahr renne ich los und berate die Kunden dort. Ne? Also das ist in vielerlei Sicht ähnlich anspruchsvoll wie bei der Baufinanzierung, wenn nicht sogar anspruchsvoller, würde ich sagen.
Fühlst du dich da beschrieben?
Gut. Ja, also das Thema Struktur ist bei mir natürlich ein ganz, ganz großes, ganz logisch, weil das Thema Anlageberatung, finde ich, ist ganz ähnlich wie die Baufinanzierung beim Sinan auch. Unheimliches Vertrauensthema und auch ein unglaubliches Thema, was halt auch sehr viel vom eigenen Bauchgefühl halt eben gesteuert wird. So, das heißt, wenn wir jetzt hier über das Thema Anlageberatung sprechen, ist das natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, Sinan, auch unheimlich vielfältig. Ne? Also da geht es ja in viele verschiedene Richtungen, die auch ja ein Großteil der Zuhörer jetzt gerade wahrscheinlich auch kennen wird. Jeder wird da so ein bisschen seinen eigenen Weg jetzt gerade im Kopf haben. Und das Ganze hat sich natürlich auch in den letzten Jahren ein Stück weit weiterentwickelt, ne? Wo wir jetzt hier in Deutschland ja lange Jahre eher so oft das total Konservative halt irgendwo, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, abgefahren sind, ist das in den letzten Jahren schon ein bisschen mehr auch in das Offensivere reingegangen. Ich nehme jetzt mal das Stichwort ETFs einfach mal in den Mund, was ja jedem auch durch Medien, durch sich selber mal einlesen, durchaus ein Thema geworden ist. Und ich verstehe meine Aufgabe eher darin, nicht dem Kunden jetzt, sage ich jetzt mal, den Top-ETF zu präsentieren, der jetzt hier gerade das beste, also die beste Performance hinlegt. Das kann man in Zeiten von ChatGPT und in Zeiten von allen möglichen Medien, die man sich da halt eben zu Gemüte führen kann, auch relativ gut selbst. Sondern meine Aufgabe ist eher darin, halt eben diese ganzen Informationen, die da so auf einen einprasseln und die ganzen Möglichkeiten, die da so in dem Markt halt eben auch gegeben sind, ein Stück weit für den Kunden zusammenzuführen und halt eben für ihn ein passendes Konzept zu entwickeln, womit er halt eben langfristig sowohl gut finanziell unterwegs ist. Das soll dann entsprechend natürlich auch alle Ziele, die der Kunde im Laufe der nächsten Jahre hat, irgendwo mit einbeziehen. Das heißt, das soll nicht zu kurz kommen. Und das Thema Bauchgefühl hatte ich gerade schon angesprochen. Das ist eigentlich so das Kernthema, was für den Kunden dann natürlich auch erfüllt sein muss.
Ja, also auf die individuelle Situation angepasst, weil jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat andere Dinge, Und da muss man natürlich schon jemanden haben, der das für einen sortiert und mal aus seiner Erfahrung heraus sagt, so, das passt jetzt zu dir, das würde vielleicht zu Person X nicht passen, aber zu dir würde es passen. Ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll. Und dann kommt man natürlich auch schnell in deinen Job, Sinan, weil am Ende ist es so, so ein selbstgenutztes, so eine selbstgenutzte Wohnimmobilie und aus der Miete rauszugeben, ist, gehört natürlich zum Vermögensaufbau am Ende.
Absolut. Wir haben sogar vor kurzem auf einer Veranstaltung einen Chart präsentiert bekommen, was die Konsequenz ist, wenn du dein Leben lang die Entscheidung triffst, Mieter zu bleiben, also zum Renteneintritt. Und dann nochmal die Konsequenz, du hast dich dazu entschieden, eine Immobilie zu kaufen und bist dann vor Renteneintritt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, der sich für die lebenslange Miete entschieden hat, hatte statistisch gesehen im Schnitt ein Vermögen von 85.000 Euro.
Richtig.
Und derjenige, der sich fürs Immobilieneigentum entschieden hat, hat im Schnitt, Wahnsinnszahl, ne, zum Renteneintritt ein Vermögen in Höhe von knapp 550.000. Ja. Weil abbezahlte Immobilie, Wertsteigerung etc. Für mich ist das völlig klar. Also ich will nicht sagen, nichts ist sicherer, aber das ist ein konservativer, guter, kalkulierbarer Weg, wie du in deinem Leben eine sehr gute Altersvorsorge betreiben kannst. Und selbst wenn die Immobilie nachher zu groß ist, du die nicht mehr willst, dann hast du ja die halbe Million. Lass es 300.000 sein, lass es 600 sein, aber dafür hast du nicht zur Miete gelebt und alles im Wind geschossen, in Anführungsstrichen.
Okay.
Was ich als Beobachtung einmal untermauern möchte, ist, dass der Bedarf an Anlageberatung aus meinem Blick sogar wächst, was sehr unüblich ist. Weil wenn ich nur Baufinanzierung als Thema habe und meine Verantwortung mit dem Team, dann sehe ich eigentlich auch nur das den ganzen Tag. Immobilie, Baufinanzierung, Immobilie, Baufinanzierung. Auch nur mein Kernthema, auch keine Gewerbeobjekte, nix. Also immer mein Strom, den ich habe. Aber mittlerweile kommen Menschen auch zu mir, fragen solche Thematiken, fragen Anlageoptionen, fragen ETF-Optionen. Also das ist schon gesellschaftlich gerade gut angekommen, finde ich. Und wenn ich jetzt über meine eigene Konsequenz nachdenke, ich habe zum Beispiel bis vor ein, zwei Jahren ganz offen, kein Millimeter über solche Anlagethematiken nachgedacht. Weil für mich war klar, Steine, Haus, Vermietung, mein Way. Das wird definitiv das sein, was ich tun werde, ne? Und ich habe vor kurzem auch die Entscheidung dann getroffen, in ETFs zu investieren, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen will. Ich werde auch nicht sagen, was. Sondern ich habe einfach gesagt, ich mache das mal. Weil bevor ich da ein paar Euro zu viel wegjage in andere Produkte, wenn man gut aufgestellt ist mit Bausparen, Sparbuch, Rentenversicherung, was bleibt übrig? Dann kann ich noch über einen ETF nachdenken. Ich meine, ich kann jetzt nur die Momentaufnahmen mir angucken, aber die ist sehr gut. Hätte ich niemals mit gerechnet. Ich so, das ist ja grün, das ist ja oben. Toll, darf ich wahrscheinlich nicht so euphorisch sein, ne? Sondern nach 30 Jahren gucken, was dann Sache ist. Aber den möchte ich untermauern. Das kommt jetzt mehr vor, dass die Menschen danach fragen.
Ja. Und man muss jetzt hier natürlich eins sagen, dadurch, dass du dich ja jetzt selber auch schon für diesen Weg ein Stück weit entschieden hast, spielt das natürlich auch so ein bisschen das wieder oder spiegelt das wieder, was halt eben auch in der Gesellschaft momentan passiert. So, und jetzt ist es grundsätzlich einfach wichtig zu wissen, dass man, wenn man über Wertpapiere spricht, halt eben nicht immer nur zwangsläufig über Aktien oder ETFs sprechen muss. Sondern es gibt natürlich auch, jetzt sage ich jetzt mal für die eher klassisch groß gewordenen Kunden, natürlich auch konservative Wege in Wertpapiere zu investieren. So, das heißt, da reden wir natürlich nicht mal über eine Renditemöglichkeit jedes Jahr von 15, 20, 25%, ganz logisch. Aber halt eben mit einer sicheren Basis halt eben trotzdem überhalb der Inflation halt eben eine Rendite rauszukriegen und das halt eben idealerweise mit einer guten Struktur halt jedes Jahr. Und da ist halt der Punkt, wo ich dann halt eben ins Spiel komme, wo ich halt eben diese Informationen halt eben dann entsprechend so sammle, um das halt eben ein Stück weit weiterzuentwickeln. Denn jetzt gucken wir uns mal die Situation an. Wo sitzen wir denn jetzt gerade hier eigentlich? Also wir kommen jetzt aus einer Situation, wo ja die letzten 3 Jahre, muss man jetzt fair sagen, hätte man alles kaufen können am Aktienmarkt. So, da hätte man Einzelaktien kaufen können, ETFs kaufen können, was auch immer. Es ging in den letzten 3 Jahren mit Ausnahme von einem gewissen Herrn in Amerika, der halt eben da mal für ein bisschen Unruhe zwischendurch gesorgt hat, fast nur einen Weg, nämlich nach oben. Ganz einfache Geschichte. So, und wenn man sich die Historie anguckt, weiß man auch wenn es immer wieder gut gelaufen ist, zwischenzeitlich, gab es dann immer mal wieder etwas, was dann dafür gesorgt hat, dass dann halt eben auch mal der andere Weg in die
Rücksetzer kam.
Genau, das war es halt eben. Und da muss man jetzt halt eben auch ganz besonders momentan halt eben hingucken, dass man halt eben, wenn dieser nächste Rücksetzer kommt, dass man halt eben nicht nur in dieses Thema ETFs halt eben investiert, sondern dass man eben halt dann auch, sag ich jetzt mal, einen sicheren Hafen hat, ne, der halt eben auch dann dafür sorgt, dass du halt eben die Chance hast, nicht deine gesamten Gewinne, die du vielleicht über die letzten 3 Jahre gemacht hast, dann auch wieder einzubüßen.
Ja, absolut. Ich glaube, es geht am Ende darum, könnte ich mir vorstellen, in deiner Position auch so ein bisschen zu verstehen, wie derjenige ist und wie der tickt, weil das ist dann hinterher abhängig davon, ob der mit der Beratung zufrieden war oder nicht, weil es ja auch um einen sehr langen Zeitraum nach der Beratung geht. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, auch Menschenkenntnis zu haben. Es gibt ja Leute, da siehst du schon von Anfang an, boah, dem irgendein Risikoprodukt zu verkaufen, das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Der wird die ganze Zeit nervös sein. Der ruft mich an, wenn es mal runtergeht, weil die Anteile so und der sieht das gar nicht auf die Jahre und so. Ich glaube, das muss man schon können, oder?
Jein. Also natürlich hängt das natürlich mit einer ganzen Menge Erfahrung zusammen, so wie du das gerade auch schon richtig gesagt hast, Sinan, dass man natürlich im Laufe der Jahre schon auch merkt, ja, wie geht's dem Kunden jetzt gerade an diesem Punkt des Gesprächs. So, und was ich mir schon vor Jahren angewöhnt habe, ist halt Folgendes, dass ich halt eben von dem Kunden, außer er wünscht sich das ganz explizit, im ersten Gespräch keinerlei Entscheidung oder sonstiges für etwas haben möchte. Mhm. Sondern mir geht es darum, tatsächlich ein gutes Konzept für den Kunden zu entwickeln, womit er langfristig glücklich ist. So, und das kann im Normalfall, sage ich jetzt mal den normalen Kunden, der sich halt eben nicht täglich mit der Materie auseinandersetzt, das kann im ersten Gespräch anhand der Informationen, die ja von meiner Seite aus fließen, im Normalfall auch gar nicht der Fall sein. Naja. Muss man klar sagen. Mhm. So, weil im ersten Gespräch ist es bei mir meistens so, dass ich erstmal überhaupt den Kunden erstmal da abhole, wo er ist. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, stimmt da sehr, sehr gut. Das heißt, es geht erstmal sehr, sehr viel ums Fragen. Genauso wie bei der Baufinanzierung eigentlich auch. Was wünschst du dir? Wo soll es für dich hingehen? Welche Ziele hast du sonst noch so in den nächsten 3, 5, 10 Jahren? Und das halt erstmal überhaupt für mich zusammenzufinden. So, und dieses Gespräch alleine, wenn man das so ausführlich führt, wie es halt auch notwendig ist in dem Fall. Ich meine, es gibt da ja auch einiges an Regulatorik, was man hier beachten muss, durch das Thema Wertpapierhandelsgesetz, was ich auch persönlich sehr, sehr gut finde. Dann muss man halt eben auch diese Fragen sehr intensiv besprechen. Und das ist für den Kunden dann auch aber auch genau der Punkt, wo er halt eben auch merkt, okay, ich werde genau da abgeholt, wo ich jetzt gerade bin. Ja. Und wenn man das halt merkt, im ersten Gespräch soll es gar nicht irgendwie in eine Empfehlung gehen, sondern ich werde einfach erstmal nur als Kunde gehört und der Berater, wer auch immer es jetzt ist, ob ich es bin oder ob es jemand anders ist, ist hier an der Stelle einfach genau mit meinem Weg, den ich mir halt eben vorstelle, unterwegs. Ja. So, und dann kann man im Folgegespräch mit den Empfehlungen, die dann daraus entsprechend entstehen, dann halt eben auch ganz klar für sich halt eben überlegen, okay, möchte ich halt jetzt auch im zweiten Gespräch eine Entscheidung treffen oder möchte ich, so wie es ja klassischerweise auch gerne mal gemacht wird, einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen, im Familienkreis nochmal kurz drüber sprechen, wünschen wir uns da vielleicht noch eine kleinere Anpassung und dann geht man in die Umsetzung.
Ja.
So, und dann hat man nämlich auch dann an der Stelle das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses Thema, ja, man weiß halt eben noch nicht so ganz, ne, in welche Richtung es gehen soll, ne, man ist vielleicht auch ein bisschen verunsichert, das hat man in dem Normalfall dann gar nicht, ne, weil dieses Konzept arbeitet dann genau so, wie der Kunde es sich wünscht. So, und wenn zwischenzeitlich natürlich dann mal irgendwie ein Anpassungswunsch da ist, natürlich komme ich dann gerne zum Kunden, wir sprechen drüber, ne, was gibt's halt eben für Möglichkeiten, was ist sinnvoll. Und dann ist das aber etwas, was für den Kunden langfristig arbeitet. Er hat halt ja an der Stelle einfach Ruhe. Er weiß, er kann ruhig schlafen. Und wenn man sich halt eben, das empfehle ich immer, 1 bis 2 Mal im Jahr halt eben sieht, reicht das in den allermeisten Fällen dann auch aus.
Was ich tatsächlich sehr gut finde, also das ist dieses mehrstufige Gespräch. Das haben wir in unseren Folgen auch mal irgendwann durchgegangen, Dirk. Ne? Ja, also dass man im ersten Gespräch nicht Teufel komm raus, auf Abschlüsse drängt oder pusht in irgendeine Richtung. Davon bin ich persönlich auch nicht überzeugt. Ich denke, die Menschen werden alle für sich eine sehr gute Entscheidung treffen, wenn sie die richtigen Informationen bekommen haben. Das ist genau das, was du beschreibst. Man muss halt fragen, man muss halt aufklären, man muss seiner Tätigkeit nachgehen, man muss seine rechtlichen Rahmenbedingungen halt einfach erfüllen. Das ist ja alles unser Job, ne? Die Entscheidung trifft sowieso ein jeder selbst. Wenn er das für sich als sinnvoll achtet, dann macht er das. Wenn er es gerade nicht kann, fehlt ihm vielleicht ein bisschen Information. Und wenn er die Information hat, dann wird er es dann entweder schlussendlich machen oder halt nicht machen. Was ich natürlich sagen muss, ist, wir haben natürlich jetzt mit Helgen auch einen kleinen Vorteil, ne? Der hat nicht ganz so eine schlechte Historie. Ja. Also wenn man vorher Private Banking Kunden auch irgendwie betreut hat, hat man natürlich einen anderen Erfahrungsgrad. Das, was ich ja auch immer wieder betone, es geht da nicht nur um das Posing, aber die Leute müssen das wissen. Da sitzt halt nicht irgendjemand rechts von mir, der das gestern gelernt hat, in irgendeiner Struktur und morgen verkaufen gegangen ist, ja. Wovon ich persönlich auch, da mag ich eine Haltung annehmen, nicht so viel halte, weil du eine gute Ausbildung brauchst. Wir haben beide eine Bankenhistorie, gute Referenzen brauchst, einen guten Lebenslauf auch brauchst, das etwas länger auch am Markt machst, bis du irgendwann mal auch sagen kannst, dass du dass du das wirklich kannst. Mhm. Also das kommt ja durch die ganzen Kontaktmengen, der Vergleich, die Erfolge.
Ist wie in der Baufinanzierung ja genauso auch. Ja. Also ich meine, du hast ja auch nun mal deine Referenzen auch dadurch erzeugt, dass du halt eben eine sehr, sehr gute Arbeit über lange Jahre gemacht hast. Ne? Dass du halt verschiedene Zinsmomente halt mitbekommen hast. Ne? Sowohl die hohen Zinsen, die niedrigen Zinsen, die steigenden Zinsen, die fallenden Zinsen. So genauso ist es bei mir halt eben auch. Ne? Also ich habe auch das ein oder andere an Krise schon mitgemacht. Mhm. Ne? Also klar, gibt es immer noch mal mehr Erfahrungen, die man halt eben haben kann in dem Bereich. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt 34, mache da schon ein paar Tage, anderthalb Jahrzehnte bin ich jetzt halt eben, wie du richtig sagtest, schon in der Bankenwelt unterwegs. Mhm. Und ja, da ist es halt eben einfach so, da muss
dann
man natürlich
was mit. Weit,
ja, ja, muss man klar sagen.
Gewollt und ungewollt.
Ja, ja.
Das ist so. Aber wenn man das durchgeht, wir haben 09 und 10 das abgekriegt, also in Form von, in Anführungsstrichen, einer Krise. Mhm. Dann war bei uns ein sehr harter Einschlag, finde ich, die Wohnimmobilienkreditrichtlinie 2016. Mhm. Wobei ich sehr gut finde, dass das eingeführt worden ist. Ich glaube, nach 09, 010 wurde das auch in eurem Bereich im Wertpapierhandelsgesetz auch deutlich straffer.
Es war ein paar Tage später. Also wir hatten, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann es gewesen ist. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Also speziell in dem Bereich Immobilien kam nochmal eine sehr, sehr große Anpassung Anfang der 2010er Jahre. Also war ein paar Tage später. Mhm. Also ich sag mal, ich bin noch in der Zeit groß geworden, wo man Wertpapierprotokolle, das ist ja dann irgendwann eingeführt worden, noch händisch schreiben musste. Mhm. Also wo man das alles nicht vollautomatisiert machen konnte, so in der heutigen Zeit, sondern wo man sich wirklich noch bei jedem einzelnen Produkt genau wirklich den Wortlaut überlegen musste. Und das hat natürlich auch ein Stück weit geholfen, diese Materie noch ein bisschen besser zu verstehen als heute, wo alles vollautomatisiert ist.
Ja, ganz klar. Ich glaube, wie lange hat das gedauert? Gute 3 Stunden? Boah. Also wenn ich das bei unseren Beratern beobachtet hatte, bei meiner ersten Anlaufstelle, sagen wir es mal so, ne, die saßen 3 Stunden in den Büros und haben das dann runtergeschrieben, geguckt, kontrolliert, um ein Gespräch zu dokumentieren, weil das so aufgeheizt war. Aber genauso in 2016, die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, da war es sogar tatsächlich so, dass Banken teilweise einen ganzen Monat oder 2 Monate kein Kreditgeschäft angenommen haben. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Die so, wir werden jetzt erstmal gucken, wir werden erstmal prüfen, wie stellen wir uns drauf ein und dann legen wir halt wieder los. Ne? Wir durften schon unsere Tätigkeit machen, aber die Banken mussten sich umstellen, die mussten sich anpassen. Da konnte ich gefühlt 4 bis 8 Wochen nicht die Kredite aufsetzen, die ich sonst gemacht habe. Und da war ich, glaube ich, lass mich kurz nachdenken, das 3. Jahr selbstständig. Hurra! Hurra! Und die nächste herausfordernde Phase ist dann mit Corona und Ukraine-Situation, glaube ich, dann entstanden oder nachher immer noch anhalten. Da sind wir ja mehr oder weniger halt immer noch drin. Also wir sind das halt gewohnt. Du musst diese Schwünge mitnehmen und dann versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Ja. Und im Vergleich zur Vergangenheit sind, glaube ich, die Schübe einfach größer geworden. Sie haben größere Auswirkungen. Man sagt ja sowieso, dass die Welt etwas volatiler geworden ist. Und ich glaube, da trifft es das am ehesten zu.
Bei der Baufinanzierung nach wie vor nicht meckern kann. Ne? Ich habe viel zu tun. Mhm. Also das ist, was heißt zu viel? Ich freue mich über jeden Kunden, den wir haben. Ne? Aber ich habe immer noch doppelt so viel zu tun wie in der Niedrigzinsphase. Das ist unglaublich, ne? Also, weil ich glaube, dass die Menge an Spezialisten, die ist weniger geworden. Das glaube ich schon.
Ja, das glaube ich auch. Und man muss jetzt ganz klar sagen, für dich ist natürlich, sind steigende Zinsen, die wir jetzt nun mal seit dem Ukraine-Konflikt haben, natürlich ein Stück weit, es ist für die Kunden ein bisschen teurer geworden. Für mich ist es tatsächlich auf der anderen Seite ein großer Vorteil, weil sie natürlich auch ein paar Möglichkeiten wieder dazugekommen sind, die ich natürlich in der Niedrigzinsphase für den Kunden nicht hatte.
Also ich meine, super, wenn einer schlechte Laune hat, kann er den anderen rufen, der hat auf jeden Fall gute.
Ja, genau. Das ist gut.
Ja.
Ich bin froh, dass wir den Helge da in dem Bereich auf jeden Fall haben, weil du das mittlerweile halt öfter hast, ne? Dass die Kunden einfach danach fragen und dann irgendwie da auch abgeholt werden wollen. Und das ist schön, dass wir das als Zusatzwert haben.
Da
freue ich mich drüber. Was mir noch einfällt, ist Folgendes. Wir haben tatsächlich auch momentan die Situation, dass teilweise die Kunden sich so fühlen, als wäre es so alternativlos, was Anlagen halt angeht. Ne? Also das, was der Helge schon gut beschrieben hat, es gibt auch gute Produkte im Wertpapierbereich, die halt in Anführungsstrichen etwas konservativer sind, aber da fehlt halt dann wieder die Aufklärung. Und es ist halt auch teilweise so, dass unsere Kunden, ich gebe das Geld raus für meinen Kunden, der bezahlt das und dann kommt das Geld ja woanders an. Mhm. So gesehen. Und wir haben teilweise Kontakt mit diesen Verkäufern, einfach durch die Situation, das entsteht dann in der Dynamik, dass man halt sagt, du brauchst noch eine Unterlage, du brauchst eine Vollmacht für einen Grundbuchauszug. Wäre schön, wenn wir da irgendwie den Kontakt aufbauen können. Ne? Und wenn dieser Mensch, das kam halt jetzt auch teilweise mal zustande, fragt, was man mit dem Geld machen kann, weil er ist ja gerade beim Finanzdienstleister.
Verstehe.
Ja? Der sieht uns glücklicherweise in der Wahrnehmung als Finanzdienstleister, was wir auch sind. Also wir sind im Endeffekt ein Vorsorgeberater, ein Vorsorgehaus, wo wir jetzt ja nicht nur Baufinanzierung als Zielbild haben, das ist ja meine Kernaufgabe, ne? Aber alles andere können wir abdecken. Und wenn diese Menschen einfach danach fragen, dann können wir das halt auch anbieten. Und dann kommt dann quasi der Helge zum Einsatz.
Ja, genau. Also wo ich dann auch natürlich gerne zur Seite stehe, auch wenn der Kunde jetzt durch seine Hausbank, sage ich jetzt mal, natürlich vielleicht auch schon einen Berater hat, den er aber nicht, sage ich jetzt mal, in einem regelmäßigen Abstand gesehen hat, dann helfe ich dann natürlich auch bei, halt eben mir mal auch anzugucken, wie ist die bisherige Situation. Ne? Das heißt, ich gucke mir halt auch genau an, okay, wo liegt bisher dein Geld? Ne? Wie ist es halt eben auch angelegt? Und mit diesem Thema Immobilienverkauf, was wir dann ja da noch dazu bekommen, sind wir ja dann für den Verkäufer in den meisten Fällen in einer ganz anderen finanziellen Situation. So, das heißt, es tun sich Möglichkeiten auf, die an der Stelle bis vor dem Verkauf halt eben so gar nicht möglich gewesen wären in den meisten Fällen. So, und das bezieht natürlich auch ein, dass man natürlich sagt, okay, ich habe jetzt meine Immobilie verkauft. Mal angenommen, es gibt halt keinen Neukauf danach, ist ja natürlich auch ein Teil einer Altersvorsorge zum Beispiel dann an der Stelle auch.
Ja, ja,
so, und da muss man dann natürlich auch schauen, wie bringt man das alles übereinander oder einher, dass man halt eben sagt, okay, man nutzt halt eben auch die steuerlichen Möglichkeiten, die man jetzt hier halt in dem Bereich noch hat, gut aus. Und auch da komme ich halt eben ins Spiel, halt eben dann auch nochmal die bisherigen vorhandenen Dinge dann einfach nochmal ein Stück weit zu optimieren und mit anzugucken.
Am Ende ist es immer die individuelle Situation, die sich ja durch den Hausverkauf auch ändert, weil auch immer Geld da ist und dann wieder gucken muss, jetzt hat sich was verändert, was kann man jetzt machen?
Absolut.
Ja, sehr spannende Folge, wie ich finde, auch ganz, ganz wichtig, auch logisch, dass wir darüber sprechen müssen, weil es eben eintritt an den Punkten, die mit der Baufinanzierung zu tun haben. Danke euch beiden für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Danke, Helge. Ciao, ciao.
Diese Folge Wort wert wohnen ist zu Ende. Die Tür ist aber noch lange nicht zu. Abonnieren Sie jetzt den Podcast von Sinan Natscher, um keine Episode zu verpassen. Weitere Infos rund ums Thema Baufinanzierung finden Sie in den Shownotes.